Deutschlandfunk. Der Tag.
Starke Schultern sollen mehr tragen als die schmalen Schultern. Das ist die Idee unseres Steuerrechts.
Christian Lindner war das heute Vormittag in Berlin. Es ging um seine Steuerpläne und immer wieder um Schultern. Starke und breite und schwache und schmale.
Durch die Inflationsentwicklung werden aber Menschen, deren Schultern gar nicht breiter geworden sind, trotzdem im Steuertarif nach oben geschoben und belastet. Und das ist die sogenannte kalte Progression, also eine Mehrbelastung, die nicht zusammenhängt mit einer größeren individuellen Leistungsfähigkeit, sondern nur mit der Entwicklung der Inflation.
Und um es kurz zu machen, Christian Lindner will genau damit Schluss machen. Er will, dass im kommenden Jahr 48 Millionen Menschen ein bisschen weniger Steuern zahlen müssen. Inflationsausgleichsgesetz nennt er das. Aber es gibt einige, die sagen, was der Finanzminister da macht, das ist typische FDP-Klientelpolitik. Den Menschen, die wirklich richtig wenig verdienen, denen kann man nur mit ganz anderen Mitteln helfen.
Es gibt jetzt wirklich die ganz dringende Notwendigkeit, den Sozialstaat zu stabilisieren, um eben nicht einigen Menschen nur zu sagen, sorry, du zahlst eben nicht so viel Steuern, dass du von dieser Entlastung hier was haben willst. Für dich tun wir halt einfach nichts. Ich finde, das ist nicht die Botschaft, die die Menschen gerade brauchen.
Sagt Verena Bentele vom Sozialverband VdK. Wir schauen uns die Steuerpläne von Christian Lindner heute mal genauer an. Mit Jörg Münchenberg in unserem Hauptstadtstudio. Außerdem, was ist da gerade los auf Deutschlands Flüssen? Die Dürre ist angekommen am Rhein, an der Donau und an der Elbe. Immer weniger Wasser, es wird immer schwieriger für große, schwer beladene Schiffe da durchzukommen. Unser zweites Thema an diesem Mittwoch, dem 10. August 2022. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo. Es ist ein Wettbewerb, den man da seit einiger Zeit in Berlin verfolgen kann. Die einzelnen Parteien der Ampelkoalition präsentieren ihre jeweiligen Pläne für eine Entlastung der Menschen in Deutschland. Entlastung, damit sie sich in den nächsten Monaten auch noch die Strom-, die Gas- und die Supermarktrechnung leisten können. Heute hat also Christian Lindner, der FDP-Finanzminister, seine Ideen präsentiert. Jörg Münchenberg ist unser Experte für Finanzpolitik. Er hat mir vorhin erklärt, was Christian Lindner da vorhat.
Ganz allgemein gesprochen will der Finanzminister die Steuerzahler vor der sogenannten kalten Progression beschützen, um es mal so zu formulieren. Oder anders gesagt, er will verhindern, dass da eine Steuererhöhung sozusagen durch die Hintertür passiert. Da können wir ja gleich nochmal auf diesen Effekt können wir gleich nochmal drüber reden. Aber was er jetzt konkret vorhat, er will den steuerfreien Grundfreibetrag anheben, und zwar um 300 Euro auf dann 10.632 Euro. Und das schiebt sich dann eben, wir haben ein progressives Einkommensteuersystem, das schiebt sich dann Stufe für Stufe alles nach hinten bis zu knapp 58.000 Euro. Da greift der Spitzensteuersatz von 42%. Der wird dann eben auch nochmal nach hinten verschoben, greift dann erst bei knapp 62.000. Und das Kindergeld will Lindner auch erhöhen, und zwar um 8 Euro für die beiden ersten Kinder, 2 Euro für das dritte Kind, und auch der Kinderfreibetrag soll angehoben werden. Unter dem Strich 10,1 Milliarden Euro wären das an Entlastungen, und das Ganze soll im nächsten Jahr beginnen.
Kannst du vielleicht irgendein Beispiel nennen? Was heißt das für einen bestimmten Haushalt? Ich sag mal irgendwie 2 Personen mit 2 Kindern. Was können die im Jahr sparen?
Also es gibt natürlich hier schöne Tabellen aus dem Finanzministerium. Also um mal ein Beispiel rauszugreifen, bis zu einem versteuerten Einkommen von 30.000 Euro pro Jahr wäre das nach dem Splitting-Verfahren, also eben ein Paar, was zusammenlebt und zusammen sich veranlagt, wären das bei 30.000 Euro 182 Euro Ersparnis im Jahr. Wenn wir jetzt mal gucken, wenn jemand 70.000 Euro Einkommen hat, dann wären das 416 Euro. Also doch doppelt so viel, muss man sagen.
Okay. Gut, da können wir auch gleich noch drüber sprechen. Du hast das Stichwort schon genannt, kalte Progression. Das nennt Christian Lindner ja immer wieder, ist auch in den letzten Tagen immer wieder im Gespräch gewesen. Vielleicht kannst du uns noch mal ganz kurz erklären, was bedeutet das? Was ist die kalte Progression?
Also wir haben das Problem der Inflation, das heißt die Preise steigen, das heißt die Kaufkraft sinkt erstmal. In der Regel wird das ja dann durch Tarifverhandlungen ein Stück weit meistens oder sogar ein bisschen drüber hinaus ausgeglichen. Das Problem ist dann nur, wenn das dann ausgeglichen wird, sprich ich bekomme mehr Gehalt, dann wandere ich natürlich im Steuertarif ein Stückchen nach oben. Das heißt, die Steuerbelastung steigt, ich muss also mehr Steuern bezahlen und gleichzeitig ist ja meine Kaufkraft vermindert durch diese steigende Inflation. Und das nennt man eben die kalte Progression oder eine schleichende Inflation, dass unter dem Strich trotz Gehaltserhöhung am Ende weniger im Geldbeutel bleibt. Und das Problem haben wir natürlich jetzt in diesem Jahr massiv, weil einfach die Inflation ja durch die Decke gegangen ist im Vergleich zu den Vorjahren. Also jetzt kamen die neuen Zahlen heute raus, immer noch 7,5% im letzten Monat. Also das ist natürlich ein enorm großes Problem, was eben auch sehr viele Menschen betrifft. Der Finanzminister hat ja heute gesagt, insgesamt 48 Millionen Menschen würden von seinen Plänen profitieren, wenn sie denn umgesetzt werden würden.
Mhm. Die kalte Progression war ja, oder der Kampf dagegen vielmehr, das war ja immer schon ein Lieblingsthema, sage ich mal, der FDP. Ist es möglich, dass Christian Lindner hier jetzt gerade einen idealen Zeitpunkt sieht, um diesen Kampf tatsächlich zu verwirklichen, neu aufzunehmen und die kalte Progression, ich sag mal, abzuschaffen?
Also ich würde mal so sagen, du hast natürlich recht, das ist schon ein Lieblingsthema der FDP, weil natürlich der FDP sehr viel dran liegt, eben auch die Mittelschicht zu entlasten. Das hat der Finanzminister heute ja auch nochmal betont. Auf der anderen Seite muss man sagen, ist das Phänomen und dagegen vorzugehen, das haben eigentlich auch alle Vorgänger von Lindner auch gemacht. Es gibt ja auch immer alle zwei Jahre einen sogenannten Progressionsbericht, wo also genau geschaut wird, wie verändern sich die Inflation, was heißt das eben für die Steuertarife. Weil wenn man die eben nicht anpasst, dann hat man eben immer das Problem der kalten Progression. Aber wie gesagt, jetzt ist natürlich dieses Problem sozusagen in diesem Jahr eben deutlich verschärft durch die hohe Inflation. Was der Finanzminister sicherlich auch aus Eigeninteresse sozusagen gemacht hat, er ist natürlich schon ein Stück weit vorgeprescht, weil dieser Progressionsbericht, der kommt eigentlich erst im Oktober und Lindner versucht natürlich jetzt schon hier Pflöcke einzuschlagen, indem er quasi sozusagen im Vorgang schon sich hinstellt und diese Forderung in den Raum stellt, was natürlich mit der Entlastungsdebatte zu tun hat. Jede Partei in der Ampel, es gibt ja so viele Vorschläge, die gerade serviert werden, also versucht er natürlich auch ein Stück weit jetzt erstmal sozusagen sein Revier zu markieren und insofern ist das natürlich auch ganz im Sinne der FDP, dass Lindner jetzt mit dem Vorschlag hier aufgeschlagen ist.
Und wenn ich das richtig sehe, sind da nicht alle in der Ampelkoalition wirklich happy? Ich glaube, wenn ich das verstanden habe, gibt es da aus den Reihen der Grünen und der SPD schon einiges an Kritik.
Ja, also man muss sagen, durch die Bank, also eigentlich gibt es bei den Ampelpartnern keinen einzigen, der das jetzt gut findet. Auch wenn zum Beispiel jetzt von der SPD gab es schon Stimmen, SPD-Fraktionsvize Achim Post hat gesagt, es sei schon gut, auch natürlich die Mittelschicht ein Stück weit zu entlasten, aber dann kommt eben gleich das große Aber. Also man kann es vielleicht so zusammenfassen, unter dem Strich wollen Grüne und SPD viel gezielter einfach Einkommensschwache entlasten, also Haushalte mit wenig Einkommen, die natürlich von den explodierenden Inflationszahlen besonders betroffen sind und die wollen und sie sagen im Atemzug, da macht es auch keinen Sinn, die Gutverdiener, die ja halbwegs gut durch die Krise kommen, auch noch zu entlasten. Also insofern, die wollen ganz gezielt unten ansetzen und nicht in der Breite und auch oben. Und insofern muss man sagen, also SPD und Grüne halten von diesen Vorschlägen also relativ wenig.
Und was ist aus der Opposition zu hören?
Naja, da sind die Stimmen so ein bisschen gemischt. Also wir hatten ja jetzt Jens Spahn, den Unionsfraktionsvize bei uns im Programm. Der findet es eigentlich ganz gut. Ähnliche Stimmen waren auch von anderen CDU- und CSU-Politikern zu hören. Aber unter dem Strich ist auch da der Tenor, das reiche nicht aus. Die Linkspartei sagt natürlich, das Ganze sei ein Witz. Also die wollen natürlich auf jeden Fall nur unten ansetzen und nicht und lehne natürlich ab, dass Spitzenverdiener auch davon profitieren. Ja, und selbst beim Deutschen Gewerkschaftsbund heute waren die Stimmen doch relativ skeptisch. Da sagt man auch, dass der Grundfreibetrag, also für die Leute, die eben überhaupt keine Steuern bezahlen müssen, der müsse noch viel deutlicher angehoben werden, um eben gezielt einkommensschwache Haushalte zu entlasten. Also man muss sagen, unter dem Strich überwiegt doch die breite Kritik. Aber man muss natürlich auch sehen, es ist natürlich auch ein Wettbewerb um die eigenen Vorschläge, der jetzt gerade natürlich auch in der Ampel hier gespielt wird.
Was können wir denn dann in den nächsten Wochen erwarten? Was wird mit diesen Plänen passieren? Kann es sein, dass die sozusagen zerrissen werden, dass die überhaupt nicht zum Tragen kommen in der Ampelkoalition?
Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen der Blick in die Glaskugel. Also es ist natürlich auch eine Gerechtigkeitsdebatte, das muss man wirklich sagen. Und man kann jetzt nicht sagen, Lindner profitiert da oder will hier vor allen Dingen was für die Gutverdiener tun. Also das geht meiner Einschätzung nach schon zu kurz. Weil man muss natürlich einfach sehen, jemand, der 20.000 Euro im Jahr verdient, für den sind 115 Euro Entlastung, haben natürlich eine ganz andere Wirkung als jemand, der 70.000 Euro verdient und eben eine Entlastung hat von 479 Euro. Auch wenn das auf dem Papier natürlich erstmal große Unterschiede sind. Aber diese Gerechtigkeitsdebatte wird natürlich geführt werden. Und am Ende wäre meine Prognose, könnte es gut sein, dass es wieder eben ein klassischer Kompromiss wird, dass die Ampel sagt, wir unterstützen das, was Lindner davor hat, aber gleichzeitig gibt es eben natürlich dann auch eine Kompensation für das Wählerklientel, sage ich mal jetzt von SPD und Grünen. Also das wird sicherlich der Versuch sein, dass man sich hier in irgendeiner Form auf einen Kompromiss verständigen kann.
Und Jörg, wenn ich dich richtig verstehe, du findest diese Pläne, die da heute vorgestellt wurden, gut?
Also, das ist natürlich, wie gesagt, eine Frage der Sichtweise und diese Gerechtigkeitsdebatte ist natürlich auch, es gibt, man kann nicht sagen, das eine ist gerecht, das andere ist ungerecht, das hat schon viel mit dem eigenen Blickwinkel zu tun. Aber das, die kalte, also ich glaube, dass Lindner schon in dem Argument recht hat zu sagen, eigentlich will die Politik die Menschen in diesen ja doch irgendwie sehr schwierigen Zeiten nicht doch zusätzlich belasten. Und die kalte Progression wäre aber eine Belastung durch die Hintertür, die also faktisch keiner will. Und wenn der Staat eben nichts tut, dann passiert das eben. Und ich glaube auch, das Gerechtigkeitsargument zieht nicht so richtig, weil, wie gesagt, unter dem Strich auch Menschen mit geringem Einkommen sind massiv von der kalten Progression betroffen und die werden tatsächlich auch entlastet, auch wenn natürlich auf dem Papier es Unterschiede gibt zwischen Gutverdienern und geringeren Verdienern, einfach was die Entlastung angeht. Also insofern finde ich diesen Vorschlag schon sinnvoll und eigentlich auch angebracht.
Klare Worte von Jörg Münchenberg aus unserem Hauptstadtstudio. Danke dir vielmals, Jörg.
Ja, gerne.
Und wir müssen über den Schiffsverkehr reden in diesen Tagen. Über zu wenig Wasser in Deutschlands Flüssen. Das wird für immer mehr Unternehmen und auch für die Schifffahrt ein riesiges Problem, sagt zum Beispiel auch dieser Binnenschiffer auf dem Rhein.
Was eben viele nicht wissen, wenn wir auf Wasserstand fahren, dann reden wir hier zwischen 10 und 30 Zentimeter Wasser, die noch unter dem Schiff sind, an den flachsten Stellen.
Zu wenig Tiefgang also für die Binnenschiffer. Sandra Pfister aus unserer Wirtschaftsredaktion beobachtet das für uns. Hallo Sandra, grüß dich.
Hallo Tobias.
Sandra, wie sieht es gerade aus auf den Flüssen, in den Flüssen in Deutschland?
Ja, Tiefgang war schon echt ein sehr gutes Stichwort, denn Tiefgang gibt es gerade wenig auf den deutschen Flüssen, weil es ist jetzt schon so lange trocken, dass tatsächlich die Wasserpegel relativ niedrig sind. Beim stärksten merkt man es beim Rhein, weil der eben auch unsere längste und wichtigste Wasserstraße ist, aber auch Donau, Weser. Die Weser, da wurde jetzt gerade frisch gemeldet, dass Teile der Weser für die Schifffahrt komplett gesperrt wurden. Bei der Elbe sieht es nicht gut aus. Also man kann es ja mal am Beispiel vom Rhein illustrieren, weil er eben unsere größte Schifffahrtsstraße ist. Bestimmte Schiffe, die mehr Tiefgang haben, die können Köln und Leverkusen nicht mehr anfahren. Denn da braucht man mindestens 50 Zentimeter Wassertiefe. Es sieht teilweise noch schlimmer aus in Ludwigshafen in Mannheim, also südlicher. Da können einige Schiffe auch nicht mehr fahren, wenn sie zu viel Tiefgang haben. Oder die Lorelei, die ist ja berühmt, da ist es ja immer nicht nur besonders gefährlich, sondern auch besonders knapp von der Wassertiefe her. Da könnte man teilweise, wenn man es denn dürfte, man darf es nicht, da könnte man teilweise zu Fuß durchgehen in der Nähe.
Wahnsinn. Was heißt das dann für die Schiffe, wenn der Tiefgang da nicht mehr reicht, wenn das Wasser zu flach ist, dass sie da fahren können. Die müssen dann irgendwo zwischengeparkt werden?
Ja, ein bestimmter Schiffstyp kann überhaupt gar nicht mehr ablegen. Die allermeisten können aber noch fahren, aber vielleicht hast du es auch in den vergangenen Monaten immer wieder gesehen, wenn die Schiffe hier so Container aufgetürmt hatten. Sowas sieht man im Moment auf dem Rhein überhaupt gar nicht mehr, sondern die haben nur noch maximal ein Drittel der Beladung drauf, damit die nicht so tief im Wasser liegen. Denn die brauchen noch so 10 bis 30 Zentimeter Wasser unterm Kiel, sonst setzen die auf. Und das bedeutet, die fahren einfach nur noch mit einem Drittel Ladung durch die Gegend.
Mhm. Klar, und wir können hier natürlich, wir beobachten das hier tatsächlich häufig, ja, weil wir hier am Deutschlandfunk so nah am Rhein dran sind und ich fahre tatsächlich da ja sehr oft mit dem Rad her. Ich kenne dieses Bild. Wenn jetzt die Schiffe nur noch so wenig laden können, was heißt das dann für die Wirtschaft? Was heißt das für die Unternehmen, die da dran hängen?
Ja, es ist erstmal erstaunlich, wie viel Güter tatsächlich noch übers Schiff transportiert werden. Und das sind alle diese Massengüter, die wir normalerweise nicht so wahrnehmen. Getreide, Chemikalien in großen Mengen, dann so Rohstoffe wie ja, Kies, Metalle, Benzin. Diesel zum Beispiel wird hier von den Raffinerien in Köln abtransportiert Richtung Süden. Viele Rohstoffe der Chemieindustrie. Der wichtigste, über den wir im Moment reden, ist Kohle. Denn dadurch, dass wir ja weniger Gas aus Russland beziehen wollen und tatsächlich auch geliefert kriegen, werden ja Kohlekraftwerke gerade wieder en masse hochgefahren und die Kohle wird im Wesentlichen über den Rhein rangeschippert. Und das bedeutet, es kommt einfach weniger Kohle in den Kraftwerken an. Also da gibt es tatsächlich auch Mangel, wenn die Schiffe nur noch bis zu einem Drittel beladen werden können.
Gibt es denn irgendwelche Pläne daran, etwas zu ändern, dass die Schiffe doch wieder voller beladen, auch durch einen Fluss fahren können, der wenig Wasser hat?
Naja, das ist keine Frage des Wollens, das ist eine Frage des Könnens, denn tatsächlich setzen die Schiffe auf. Es gibt einen anderen Schiffstypus, der nicht so verbreitet ist, der nicht so tief im Wasser liegt, der gibt es aber erst sehr wenige von. Also da müsste die ganze Industrie umrüsten, das geht so schnell nicht, dass man diesen Schiffstyp baut. Im Grunde genommen gibt es da keine Alternative. Entweder ist Wasser unterm Kiel, dann fährt man, oder es ist keines da, dann fährt man nicht oder lädt Fracht ab oder belädt sie es gar nicht.
Und was ist mit der Idee, die Flüsse etwas tiefer zu buddeln?
Ja, Verkehrsminister Wissing hat es ja auch gerade wieder passend aufgebracht. Diese Idee kommt immer wieder auf und da geht es ja auch so vor allem um so ein Stück Niederrhein, auch Richtung Lorelei, Richtung Mainz. Das ist natürlich auch ökologisch nicht ganz so einfach. Natürlich kann man unter 2 Meter gehen oder 2,20 Meter. Das ist umstritten. Ich glaube aber, dass diese Idee in den kommenden Jahren immer mehr an Fahrt aufnehmen wird, weil wir uns eben auf längere Trockenheiten einstellen müssen.
Wenn diese Trockenheit, so wie jetzt gerade da ist, wenn das Wasser tatsächlich knapp wird, welche Auswirkungen hat das über den Schiffsverkehr auf den Flüssen hinaus?
Die Firmen sind natürlich ganz unmittelbar betroffen. Also BASF zum Beispiel in Ludwigshafen. Die haben ganz viel von ihren Vorprodukten, die werden über den Rhein angeliefert und viele ihrer Produkte werden auch von da aus abtransportiert. Also BASF wird da schon die Konsequenzen merken. Kohlekraftwerke, wir haben es gerade gesagt. RBW hat schon gesagt, dass 3 Kohlekraftwerke im Süden der Republik, dass sie die schon ein bisschen runtergedimmt haben. Die fahren nicht mehr mit voller Last. Also das bedeutet, da wird weniger Strom produziert. Was gibt es noch? Getreidelieferung. Klar, es kommen bestimmte Produkte irgendwo nicht in der Republik an. Und es ist insofern fast ein bisschen tragisch für Teile der deutschen Wirtschaft, weil die ganze Zeit haben wir berichtet darüber, dass Container aus China nicht ankommen, Containerschiffe aus China, weil die wegen Covid nicht auslaufen konnten oder weil sie keine Mannschaften hatten. So, jetzt läuft das langsam wieder an und jetzt wollen die Firmen ihre Bestände, ihre Vorräte auffüllen und können es im Grunde genommen teilweise nicht, weil jetzt die Binnenschifffahrt langsam aber sicher quasi ihre Kapazitäten ein bisschen runterfährt. Es ist noch nicht so schlimm wie 2018, da hatten wir das auch schon mal. Aber der Sommer ist ja auch noch lange nicht durch. Also das kann schon noch einiges an Schärfe gewinnen.
Das heißt, könnten das möglicherweise auch wir als Verbraucherinnen und Verbraucher bemerken, dass plötzlich bestimmte Produkte nicht mehr da sind, weil die Schiffe auf den deutschen Flüssen nicht mehr fahren können?
Ich glaube, dass wir es nicht daran merken, dass die Produkte nicht mehr da sind, aber die Produkte werden teurer. Denn natürlich versuchen die Unternehmen, die Fracht zu verladen auf Lkw. Sie versuchen, sie zu verladen auf die Bahn. Deren Kapazitäten sind aber auch schon nahezu dicht. Und wenn Lkw, also wenn Frachtunternehmen noch irgendwelche Kapazitäten haben, gehen die mit den Preisen hoch. Also es kommt wahrscheinlich bei uns als Verbrauchern über erhöhte Preise, erhöhte Strompreise, erhöhte Produktpreise an, irgendwann. Es gibt da noch einen anderen Aspekt und der ist dann größer, gesamtwirtschaftlicher. Denn gestern gab es die Meldung, dass das eventuell auch die Rezession triggern könnte. Wir sind ja kurz davor, vor einem wirtschaftlichen Abschwung. Und tatsächlich gibt es da Berechnungen, dass die letzte große Trockenheit, bei der so viele Schiffe nicht fahren konnten, 2018 0,2% des Bruttoinlandsproduktes gekostet hat, 7 Milliarden Euro. Das hört sich wenig an, 0,2%, das ist aber für Wirtschaftswissenschaftler eine ganze Menge. Also in die Richtung könnte das nochmal gehen. Der Schiffsverkehr ist tatsächlich keine, der Binnenschiffsverkehr ist keine zu vernachlässigende Größe, wenn es um die Wirtschaftsleistung eines Landes geht, ja.
Du hast schon den Vergleich zu 2018 genannt. Kann man das irgendwie sagen, dass was wir jetzt gerade erleben, ist ein Extrem, was die Flüsse angeht, in den vergangenen 10, 20, 30 Jahren?
So ganz genau kann ich mich da nicht festlegen. 2018 wurde schon als ziemliche Ausnahme betrachtet. Ob es dieses Jahr wieder so schlimm werden wird, weiß man nicht. Aber tatsächlich, also niedrige Pegelstände im Sommer sind normal, die sind auch eingepreist, aber es gibt da schon offenkundig eine Tendenz, dass es etwas schlimmer wird. Und auch die Tendenz, weil das auch überall in Europa ein Phänomen ist. Also da kann nicht mehr großartig abgepuffert werden.
Ich wollte dich das gerade fragen, wie sieht es denn aus in unseren Nachbarländern?
Ja, interessant. Die Engländer haben letzte Woche gemeldet, dass die Quelle der Themse zum ersten Mal komplett ausgetrocknet ist. Also zum ersten Mal, seit man das misst. Ich weiß nicht, seit wie lange das ist, aber sie ist komplett ausgetrocknet. Bei den Franzosen ist es ja so, wir berichten ja auch ständig darüber, die können einen großen Teil ihrer Kernkraftwerke nicht mehr nutzen oder nur noch im runtergedimmten Modus, weil sie nicht mehr kühlen können, weil die mit Kühlwasser aus Flüssen eben gekühlt werden. Und gestern kam auch die Meldung aus Norwegen. Norwegen haben wir um Strom, größere Stromlieferungen gebeten, eben auch wegen Gasmangel, wegen Putin. Und die Norweger haben auch ein so außergewöhnlich trockenes Jahr, dass die gestern gesagt haben, wir können euch keinen zusätzlichen Strom mehr liefern, denn die haben im Wesentlichen Wasserkraftwerke und der Pegel ist da auch so niedrig, dass die sagen, nee, da geht im Moment einfach nicht mehr mehr.
Gut, was können wir dann für die nächsten Wochen und Monate erwarten? Gibt es irgendeine Ansage, irgendein Zeichen dafür, wann das Wasser wieder steigen könnte?
Also die Meteorologen sagen, da ist nicht so viel Entspannung zu erwarten. Jetzt wissen wir, wie das ist mit Meteorologie. Das ist auch so ein bisschen der Blick in die Glaskugel. Aber ich glaube, der ganz große Regen, der könnte noch auf sich warten lassen bis in den September.
Okay, keine guten Aussichten. Trotzdem danke für die Informationen, Sandra Pfister. Danke
dir. Sehr gerne.
So, und hier an dieser Stelle zum Schluss muss ich noch mal ganz kurz eine kleine Richtigstellung einschieben. In unserem Podcast gestern, am Dienstag, da hat Philipp May mit Bettina Schmieding gesprochen über Patricia Schlesinger und ihren Rücktritt als RBB-Intendantin. Und als es um das Gehalt von Frau Schlesinger ging, da hatte Bettina gesagt, das liege bei 300.000 Euro pro Monat. Das war natürlich ein Versprecher. Es sind 300.000 Euro pro Jahr. Ist ja klar. Wir haben das pro Monat inzwischen aus dem Podcast rausgeschnitten, wollen es aber im Sinne der Transparenz hier noch einmal klarstellen und uns für die ganze Verwirrung entschuldigen. Für solche Hinweise, aber auch für Lob und Kritik sind wir immer zu erreichen. Am besten per E-Mail auf dertag@deutschlandfunk.de. Mein Name ist Tobias Armbruster. Danke und ciao.